Deutschlandfunk Börse.
Jetzt sprechen wir erstmal über das heutige Gipfeltreffen der europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Die Staatschefs befassen sich bei dem Treffen vor allem mit der schwächelnden Wirtschaft in der EU und der Frage, wie Europa wettbewerbsfähiger werden kann. Darum geht es jetzt auch in unserem Börsengespräch. Wir schalten dazu in unser Frankfurter Börsenstudio. Dort ist heute für uns Claudia Werle vor Ort. Frau Werle, als wichtiger Schritt, um die Wettbewerbsfähigkeit in der EU zu stärken, gilt der Aufbau eines gemeinsamen europäischen Finanzmarkts. Was heißt das denn genau?
Also der europäische Wirtschaftsraum, das heißt 27 verschiedene Staaten, 27 verschiedene Aufsichtsbehörden. Kurzum, in jedem Land gibt es ganz unterschiedliche Regularien und es gibt vor allem auch ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie eine Kapitalmarktunion aussehen könnte. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass sich davon Investoren abschrecken lassen. Viel Geld fließt anderswohin. Und die Idee ist jetzt halt, dass ein gemeinsamer europäischer Finanzmarkt vieles vereinfachen, erleichtern könnte. David Kohl ist zu Gast. Er ist Chefökonom bei der Privatbank Julius Baer. Herr Kohl, warum kommt denn das Vorhaben einer Kapitalmarktunion so schwer voran?
Ja, Sie haben es schon erwähnt. Es gibt halt verschiedene Behörden in den verschiedenen Staaten und die haben auch ihre eigenen Verantwortungen. Das heißt, man müsste bereit sein, wirklich diese Verantwortung abzugeben. Und beim Kapitalmarkt ist man sehr nah dran an einem strategisch wichtigen Punkt. Und diese Kompetenzen möchte man nicht abgeben. Und es ist auch in den derzeitigen Verträgen für die Europäische Union, für die Währungsunion nicht vorgesehen, dass man diese Kompetenzen abgibt. Ähnlich wie zum Beispiel die Gründung der Europäischen Zentralbank. Dort wurde explizit gesagt, diese Kompetenz wird verlagert auf die Europäische Union. Das ist in diesem Bereich nicht geschehen und die Verhandlungen darüber dauern schon sehr lange an. Das zeigt für uns, dass es wohl sehr, sehr schwierig hier ist, diese Souveränitätsrechte dann wirklich abzugeben, dass man dazu bereit ist.
Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung, auch ein wichtiger Punkt. Eine Studie zufolge klafft die Schere zwischen den USA auf der einen Seite und Europa und Asien auf der anderen Seite auseinander. Wollen die Europäer nicht? Können die Europäer nicht?
Vielleicht muss man zu den Studien natürlich immer ein genaues Auge drauf halten. Richtig ist, dass es in den USA, aber auch in Asien, aber besonders in den USA, riesige Unternehmen gibt, die riesige Cashflows generieren, die fast Monopolisten sind auf ihrem Markt. Ich denke mal, jeder weiß, welche damit gemeint sind. Und diese haben halt diese Cashflows, die sie dann auch für Forschung und Entwicklung ausgeben können. Wohingegen in Europa, aber auch in Deutschland insbesondere, die Wirtschaft viel mehr mittelständisch geprägt ist. Und da kommen eben nicht so stark diese Cashflows, diese Gelder zustande. Es gibt kaum Monopolisten in diesem Bereich, die wirklich Monopolrenten einnehmen können. Das heißt, da bleibt natürlich viel weniger Geld übrig für Forschung und Entwicklung. Das ist eine Seite, die das erklärt. Die andere Seite, was wir immer wieder beobachten, ist, dass in den USA Forschung und Entwicklung und Patentierung häufig über den Bereich hinausgehen, dass man nur etwas erfunden hat oder patentiert hat, sondern dass das auch in die Marktreife gebracht wird, also dass man damit auch tatsächlich Geld verdient. Bestes Beispiel sind bei der künstlichen Intelligenz extrem viele Patente in Deutschland, in Europa, aber die werden eben nicht in die Marktreife gebracht, dort gründen sich keine Unternehmen. Also es hakt eher wirklich nicht an der Forschung und Entwicklung, die kommt hier, die wird hier gemacht. Es ist die Frage, wie man das dann tatsächlich kommerziell ausnutzt. Da gibt es für Europa einige Schwächen. Und da ist natürlich die Verbindung zu der fehlenden Kapitalmarktunion, zu den fehlenden Möglichkeiten, hier Kapital zu mobilisieren.
Über Deutschland wird viel geschimpft, zu viel Bürokratie, zu hohe Steuern, Fachkräfte fehlen an allen Ecken und Enden. Was sind für Sie die entscheidenden Knackpunkte?
Ja, es sind sicherlich die Punkte, dass man sich Deutschland da strukturell so aufgestellt ist, dass man nicht so viel verändern möchte. Und das bedeutet im positiven Sinne viel Stabilität. Das hat uns schon sehr viel geholfen für die Ökonomie. Das bringt auch positive Wahrnehmung für den Standort Deutschland mit sich. Hat natürlich den Nachteil, dass wenn sich Dinge schnell verändern und wenn man sich anpassen möchte an neue Herausforderungen, dass man hier nicht ganz so schnell vorangeht wie die Konkurrenten. Das heißt, man geht in die richtige Richtung, aber man sieht die Resultate der Zeit noch nicht. Und dann ist natürlich, Sie haben es gesagt, immer wieder ein bisschen diese Tendenz dazu, sehr viel schlecht zu reden und die Dinge, die positiv laufen, eher nicht so in den Vordergrund zu bringen.
Kurz zum Schluss, was muss getan werden, um die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern?
Gut, was die Wettbewerbsfähigkeit angeht, da sind bei den Lohnstückkosten, also da ist wirklich die preisliche Wettbewerbsfähigkeit ein Problem. Macht man das über den Wechselkurs? Kann man machen? Sollten eigentlich die Märkte eher richten? Richtig ist, dass man hier insbesondere nach diesem Inflationskrise, die man hatte in den vergangenen Jahren, an Wettbewerbsfähigkeit, an preislicher Wettbewerbsfähigkeit, das ist wichtig dazu zu sagen, verloren hat. Und das wird ganz schwierig wieder gut zu machen. Hier muss man sich anstrengen. Die Hoffnung ist immer da, dass dieser Druck durch die preisliche Wettbewerbsfähigkeit hier mehr Innovation erzeugt und Wettbewerbsfähigkeit wieder nach sich bringt.
Sagt David Kohl vom Bankhaus Julius Bär.
Ja, danke auch aus Köln für diese Einblicke, Frau Werle. Dann lassen Sie uns nochmal auf den Gesamtmarkt blicken. Wie steht denn der DAX?
Der hat den Handelstag im Plus begonnen. Mittlerweile sind die bisherigen Tagesgewinne aber aufgezehrt. Der DAX jetzt bei 17.763 Punkten. Die Lage im Nahen Osten, die Zinsdiskussionen, das sind alles Themen, die den Finanzmarkt beeinflussen.
Der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius, der hat Quartalszahlen vorgelegt. Wie sind die ausgefallen?
Sartorius ist mit niedrigeren Umsätzen und mit weniger Gewinn ins neue Jahr gestartet. Kunden bauen Lagerbestände ab, es wird weniger investiert, die Nachfrage geht zurück. Vor allem aus China kommen weniger Aufträge. Es dürfte ziemlich herausfordernd werden, die Jahresziele noch zu erreichen. So heißt es. Sartorius gehört ja zu den Unternehmen, die in Zeiten der Corona-Pandemie gute Geschäfte gemacht haben. Damit ist jetzt Schluss. Sartorius reagiert auf die sich verändernden Rahmenbedingungen, will sparen, will Stellen abbauen. Die Zahlen insgesamt kommen an der Börse nicht gut an. Die Papiere brechen um mehr als 11% ein.
Welche Unternehmen fallen noch auf?
Gut, die Autobauer, also es kommen Zulassungszahlen aus der Autobranche. Der Autoabsatz in der Europäischen Union, der kommt nicht so recht voran. Im März, da lag der Anteil der reinen E-Fahrzeuge bei 13%. Das ist weniger als noch ein Jahr zuvor. Und es gibt einfach sehr, sehr große regionale Unterschiede.
Dann blicken wir noch abschließend auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro, der wird jetzt mit einem $1,0671 gehandelt. Die Umlaufrendite ist zurückgegangen von 2,52 auf 2,49%. Und die Feinunze Gold, also das sind ungefähr 31 Gramm, für die muss man jetzt zum Mittag $2,382,56 bezahlen.